Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören heute Morgen am Donnerstag und wir haben diese Themen für Sie. Schuldig. Die PostFinanz hat mitgeholfen, Geld zu waschen. Das Urteil aus Solothurn. Gute Sache. Der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse steht hinter der Too-Big-to-Fail-Vorlage des Bundesrats. Das heute Morgen-Gespräch. Und Wahlkampf 2012. US-Präsident Obama chattet via Facebook um die Gunst von jungen, unabhängigen Wählern. Die Themen in den nächsten Minuten. Am Mikrofon ist Simon Leuch. Wünsche Ihnen einen guten Morgen. Die Nachrichten, die hat nun Markus Amrain.
Die Schweizerische Post ist vom Amtsgericht Solothurn der Geldwäscherei schuldig gesprochen und zu einer Buße von 250.000 Franken verurteilt worden. In der Urteilsbegründung heißt es, PostFinance habe vor einer ungewöhnlich hohen Barauszahlung keine Abklärungen vorgenommen, wie dies das Gesetz gegen die Geldwäscherei vorschreibe. Es ging darum, dass PostFinance vor 6 Jahren an einem Postschalter in Solothurn 4,6 Millionen Franken bar auszahlte. Schweizer Großbanken sollen künftig deutlich mehr Eigenkapital aufweisen müssen als Banken im Ausland. Der Bundesrat hat dazu einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Die UBS wiederholte in einer Stellungnahme ihre Kritik, dass die Regelung weit über jene des Auslands ginge und das schade dem Finanzplatz Schweiz. Bei der CS hieß es, die geplanten Eigenkapitalvorschriften seien hart, aber man bereite sich vor und könne die Anforderungen erfüllen. In Libyen haben NATO-Kampfjets erneut Ziele nahe der Hauptstadt Tripolis angegriffen. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Jana wurden dabei 7 Zivilisten getötet. Zudem sind in der schwer umkämpften Stadt Misrata 2 bekannte Kriegsfotografen getötet worden. Der Brite Tim Hetherington und der Amerikaner Chris Hondros. Unterdessen hat sich UNO-Vizegeneralsekretärin Amos zu Libyen geäußert nach einem Besuch. Die Lage im Land sei extrem besorgniserregend, sagte sie. In den USA hat der Ölkonzern BP Klage eingereicht gegen 2 Firmen, die an der Explosion der Bohrinsel Deepwater Horizon vor einem Jahr mitschuldig sein sollen. Von der Betreiberin der Plattform, der Firma Transocean mit Sitz in Zug, verlangt BP 40 Milliarden Dollar Schadenersatz. Das Sicherheitssystem von Transocean habe versagt, erklärt BP. Außerdem klagt BP gegen den Hersteller jenes Absperrventils, welches das Austreten von Öl ins Meer hätte verhindern sollen. Der ehemalige Schweizer Geheimdienstoberst Albert Bachmann ist vor 8 Tagen in seiner Wahlheimat Irland 81-jährig gestorben. Die Nachricht wurde erst jetzt bekannt. Unter seiner Führung wurde in der Schweiz ab 1976 eine Geheimarmee aufgebaut. Zudem wurde auf seinem Landgut in Irland ein Exil für den Bundesrat vorbereitet. Als dies 1979 ans Licht kam, wurde er in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Fußball. Der Sieger des spanischen Cupfinals heißt Real Madrid. In Valencia gewann die Mannschaft gegen den FC Barcelona 1:0 nach Verlängerung. In der Schweizer Super League trennten sich der FC Basel und Neuenburg-Samax 2:2, die Zürcher Grasshoppers verloren gegen St. Gallen 1:3, Luzern unterlag Thun 0:1. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.454 Punkten, plus 1,5%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.663 Punkten, plus 0,6%. Der Dollar wird zu 88,83 Rappen gehandelt, der Euro zu 1 Franken 29,32 bzw. zu 1 Dollar 45,68. Das Wetter? Weiterhin sonnig, am Nachmittag über den Bergen erneut Quellwolken, die Temperaturen 21 bis 24 Grad.
Sie hören Schweizer Radio DRS mit den Frühinformationen. Für die Richter in Solothurn ist der Fall also klar. Die Schweizerische Post hat gegen das Geldwäschereigesetz verstoßen. Sie hatte einem Treuhänder am Schalter einen Millionenbetrag ausbezahlt, ohne abzuklären, woher das Geld kam und wofür es gebraucht wurde. Die PostFinance ist damit das erste Schweizer Finanzunternehmen, das wegen Geldwäscherei verurteilt wird. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
4,6 Millionen Franken ließ sich der Solothurner Geschäftsmann am Postschalter auszahlen, in Tausendernoten. Er wolle mit dem Geld einen Edelstein kaufen, gab er an. Verdächtig, das Geld war erst am Vortag auf seinem Postfinanzkonto eingetroffen. Solche Durchlaufzahlungen sollten aufhorchen lassen, sagte der Staatsanwalt in der Verhandlung am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft hatte zuerst gegen einzelne Mitarbeiter der Post ermittelt. Das Verfahren wurde aber eingestellt. Die Schaltermitarbeiterinnen hatten bei der für Geldwäscherei zuständigen Stelle nachgefragt, ob sie den Betrag herausgeben dürfen. Der Geldwäschereispezialist der Postfinanz meinte ja. Er hatte aber nur geprüft, ob das Konto nicht gesperrt war und ob sich genug Geld darauf befand. Nach Ansicht des Einzelrichters in Solothurn hätte die Post vor der Auszahlung weitere Abklärungen vornehmen müssen. Er kritisierte zudem, dass die Post keine Reglemente für Barauszahlungen gehabt habe. Der Richter verurteilte die Post wegen Verstoßes gegen das Geldwäschereigesetz zu einer Buße von 250.000 Franken. Der Staatsanwalt hatte sogar eine Buße in Millionenhöhe verlangt, der Anwalt der Post dagegen einen Freispruch. Die Post habe das Geld dem einzigen Verwaltungsrat einer vom Bund bewilligten Finanzgesellschaft ausbezahlt. Von seinem Konto sauberes Geld und sauberes Geld könne nicht gewaschen werden, so der Verteidiger. Allerdings, von diesem abgehobenen Geld fällt bis heute jede Spur. Der Treuhänder und eine weitere Person müssen sich in einem getrennten Verfahren wegen Betrugs und Veruntreuung verantworten.
Heute Morgen 6:06 Uhr. Der Bundesrat macht Tempo bei der Bankenregulierung. Eine der Hauptforderungen von gestern, Großbanken müssen künftig viel mehr eigenes Geld haben. Von 19% ist die Rede. Was sagt der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse zur Vorlage des Bundesrats? Jener Verband also, der im Vorfeld zu bedenken gab, der Bankenplatz Schweiz könnte mit zu strengen Vorgaben nicht mehr konkurrenzfähig sein. Die Frage geht an den Präsidenten, an Gerold Bührer.
Ja, wir stehen zu dieser Vorlage. Wir haben immer gesagt, für uns ist der Maßstab der Schlussbericht der Expertenkommission. Es gibt jetzt noch vereinzelte technische Differenzen und in jenen Differenzen werden wir auf der Linie der Expertenkommission bleiben, aber in der Substanz stehen wir klar hinter der Vorlage.
Und dass die Vorlage auch bezüglich Tempo der Umsetzung sozusagen ans Umfeld, ans Ausland angepasst werden soll, hier sind Sie der Meinung, die Schweiz soll forscher und schneller vorgehen als das Ausland?
Wir haben immer die Meinung mitgetragen, dass es einen vernünftigen Swiss-Finish braucht. Denn es ist ganz klar, eine Staatsintervention zugunsten einer Großbank ist schädlich für das Vertrauen in die Marktwirtschaft. Deswegen muss diese Gefahr verringert werden. Die Umsetzung geht ja bis Ende 2018. Und wir sind klar der Meinung, dass während dieser Umsetzungsphase sicher ein Zwischenbericht gemacht werden muss und die internationale Lage dann beurteilt werden muss im Verlauf dieser Zeit. Und je nachdem müssen dann eventuell gewisse Modifikationen gemacht werden.
Aber nun bezüglich der parlamentarischen Beratung und der sozusagen Beschließung des Gesetzes, da sind Sie der Meinung, hier soll man vorwärts machen und zwar schnell.
Wir sind sicher gegen künstliche Verzögerungen. Sollten sich in der Detailberatung irgendwelche neue Probleme ergeben, dann müssen diese selbstverständlich sorgfältig angegangen werden. Aber wie gesagt, wir wollen nicht taktisch das hinausschieben.
Economy Suisse Präsident Gerold Bührer auf Fragen von Oliver Washington. Nun Libyen. Immer mehr Menschen möchten aus dem Land fliehen, weil die Not so groß ist. Das sagt die UNO. Die Lage vieler Menschen sei schlimm, Fredrik Steiger.
Zum ersten Mal konnte sich diese Woche eine hochrangige UNO-Funktionärin mit eigenen Augen ein Bild machen von der Situation in Libyen. Die für humanitäre Nothilfe verantwortliche Vizegeneralsekretärin Valerie Amos kehrt zurück mit einer dramatischen Einschätzung.
We have been unable to verify the numbers of reports of civilian deaths, injuries and displacement.
Allerdings sei es angesichts der ununterbrochenen Kämpfe unmöglich, die Berichte über bisher über 10.000 Tote und 50.000 Verletzte zu verifizieren. Offenkundig aber sei die Lage, vor allem in der umkämpften Stadt Misurata, von Tag zu Tag verzweifelter. Den Menschen fehlten Wasser, Lebensmittel, Strom und Medikamente.
The humanitarian situation in parts of Libya is acute and remains of utmost concern to the humanitarian community.
Sie spricht von menschlicher Not in weiten Teilen Libyens und bezeichnet die Lage als extrem besorgniserregend. Amos konnte in Tripolis einen Vertrag mit dem Gaddafi-Regime unterzeichnen, in dem dieses vollen humanitären Zugang, ja Schutz für Nothilfekonvois zusichert. Aber noch habe Muammar al-Gaddafi, wie sie einräumt, nicht bewiesen, ob er seine Zusagen einhält. Hilfsgüter seien an den Grenzen zu Libyen, in Tunesien und Ägypten bereit, aber die Auslieferung bleibe äußerst schwierig. Immerhin sind jetzt einzelne Schiffe von UNO-Organisationen ans Ziel gelangt, weitere sind unterwegs. Auf dem Rückweg evakuierten sie bisher mehrere tausend Menschen. Aber zurzeit wachse, so Valerie Amos, die Zahl jener ständig, welche den Kämpfen und der Not entfliehen möchten.
Und dass die Lage in Misrata dramatisch ist, hat auch der deutsche Fotoreporter Marcel Mettelsieven erlebt, insbesondere in den Spitälern.
Das heillose Durcheinander, vor allem in diesem ganzen Szenario mit Bomben drumherum, das Hospital wurde auch oft mit Artilleriefeuer getroffen, macht die Sache noch viel schwieriger. Also wie einfach die Umstände dort mit einer so großen Anzahl von Verwundeten jeden Tag umzugehen, ist eine große Herausforderung.
Das Gespräch mit ihm auf DRS4 News, jetzt dann gerade in etwa 10 Minuten. Das größte Hindernis auf dem Weg zu einer grün-roten Regierung in Baden-Württemberg scheint überwunden. Die beiden Parteien haben sich darauf geeinigt, eine Volksabstimmung über das umstrittene Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 durchzuführen. Das klingt banal. Beide hatten ja vor der Wahl genau das versprochen. Aber es wurde trotzdem sehr komplex. Kaspar Sell geläutert.
Abstimmung ja, das war von Anfang an klar. Aber was für eine Abstimmung, das war die strittige Frage. Grün wollte eine einfache Volksabstimmung, um das Bahnhofsprojekt mit einer einfachen Mehrheit zu beenden. Rot ist mehrheitlich für den neuen Tiefbahnhof und geht davon aus, dass der auch gebaut wird, wenn gemäß der baden-württembergischen Verfassung abgestimmt wird. Die setzt nämlich eine sehr hohe Hürde für einen Baustopp. Nicht nur eine Mehrheit der Stimmenden, sondern auch ein Drittel aller Stimmberechtigten müssten den neuen Bahnhof ablehnen. Da sind a priori 2,5 Millionen Nein-Stimmen gefordert. Das ist sehr viel. Den Grünen war seit geraumer Zeit bewusst geworden, dass sie diese hohe Hürde nicht schaffen können. Sie suchten deswegen eine andere Lösung. Doch keine Abstimmung. Oder nur eine Konsultativbefragung, nach welcher man sich dann einfach richten würde. Aber da spielten die Sozialdemokraten halt nicht mit. Jetzt mussten die Grünen schließlich nachgeben. Es gibt die Volksabstimmung und zwar gemäß Verfassung. Das ist hart für die Grünen, allerdings haben sie 3 schlitzohrige Ergänzungen hinzuverhandelt. Erstens wird festgehalten, dass Baden-Württemberg bei allfälligen Mehrkosten, die das Projekt noch erfahren wird, nichts mehr hinzuzahlt. Das könnte das Projekt bodigen, noch bevor es zur Abstimmung kommt. Zweitens wird man versuchen, die hohe Hürde in der Verfassung noch vor der Abstimmung zu senken. Das wird zwar kaum gelingen, aber es gibt den Grünen ein kleines Alibi. Und drittens wird jetzt nur noch über den Bahnhof abgestimmt und nicht mehr gleichzeitig über die ebenfalls milliardenteure Neubaustrecke von Stuttgart nach Ulm. Das garantiert den Grünen, dass sie im Osten von Stuttgart sehr viel mehr Nein-Stimmen generieren können. Denn die Leute in Ulm und um Ulm herum wollen unbedingt die schnellere Strecke. Wenn sie die bekommen, stimmen sie dann allenfalls doch noch Nein zum Milliardenbahnhof. Fazit, man hat jetzt eine Regelung, man kann die Koalitionsverhandlungen jetzt abschließen, man hat also eine Regierung, aber man hat noch keine wirkliche Lösung für Stuttgart 21. Dieser Streit wird weiter dauern.
Heute Morgen 6.13 Uhr. US-Präsident Barack Obama zu Besuch beim 26-jährigen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in Kalifornien. Am Firmensitz im Silicon Valley hielt Obama eine Wahlveranstaltung ab. Für geladene Gäste, vor allem aber für die riesige Internetgemeinde irgendwo auf der Welt, die sich eigens für den Anlass eingeklinkt hatte. Wahlkampf im virtuellen Raum, der Bericht von Max Ackermann.
Am Anfang gab sich der Präsident locker und cool.
My name is Barack Obama and I'm the guy who got Mark to wear a jacket and tie.
Ich bin Barack Obama, jener Kerl, der Mark dazu gebracht hat, Anzug und Krawatte zu tragen, witzelte der Präsident an die Adresse von Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Der hatte tatsächlich für einmal auf Kapuzenpullover und Flipflops verzichtet und sich ziemlich brav angezogen. Und brav ging dann auch die Veranstaltung weiter. Gerade mal 7 Fragen hatten Platz in einer Stunde und 7 sehr lange Antworten zu Schuldenabbau, Krankenversicherungsgesetz, Immigrationsreform oder Erziehungswesen. Neues war nicht zu vernehmen und nur einmal wurde der Präsident etwas angriffiger, als er die Sparvorschläge der Republikaner als ziemlich radikal bezeichnete. Nicht mutig, sondern kurzsichtig.
I guess you could call that bold. I would call it short-sighted.
Da Das Publikum in der Facebook-Zentrale applaudierte höflich. Was die Online-Zuschauer und die Facebook-Nutzerinnen dachten, ist weniger bekannt. Sicher aber ist, mittels Facebook und anderen modernen Kommunikationsmitteln lässt sich ein Millionenpublikum erreichen und Barack Obama nutzt diese Kanäle intensiv. Wie schon bei der ersten Präsidentschaftskampagne soll auch dieses Mal wieder das Internet eine große Rolle spielen, um Geld zu sammeln und Anhänger zu mobilisieren.
If we come together, we can solve all these problems, but I can't do it by myself. The only way it happens is if all of you still get involved.
Inzwischen haben aber auch mögliche Gegenkandidaten die Macht der virtuellen Welt entdeckt. Mitt Romney etwa kündigte seine Kandidatur mit einem Webvideo an, oder Sarah Palin hat auf Twitter eine 500.000 sogenannte Followers. Immerhin, auf Facebook hat Barack Obama die Nase noch immer vorn.
Soweit Max Ackermann und soweit heute Morgen am Donnerstag. Produktion Erich Wies, im Studio für Sie, Simon Loy.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.